Ich habe mich gerade daran erinnert, wie stickig und verbraucht die Luft früher manchmal nach einer Stunde Gottesdienst war. Wisst ihr das noch? Und jetzt haben wir so eine wunderbar frische Luft hier. Aber von unserer kalten Winterluft auf die Straßen Galiläas. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern, wie so oft, auf den Wegen und Straßen Israels, Galiläas, Judäas. Und sie laufen da so miteinander und ich glaube, Jesus schaut einfach so ein bisschen mit, läuft mit ihnen und hört hin, was reden die denn da? Und als sie dann zu Hause angekommen sind, was auch immer das Zuhause von Jesus gewesen sein mag, als sie da sind, dann sitzen sie da zusammen. Und Jesus fragt sie, über was habt ihr euch eigentlich unterhalten unterwegs? Und dann steht da die Aussage, sie wollten es nicht sagen. Und wenn jemand was nicht sagen will, dann ahnt man schon, zumindest Eltern ahnen das, dass da irgendwas nicht so ganz richtig war. Und dass die Jünger auch wussten, sie haben da über was geredet, was nicht so ganz im Sinne Jesu war. Und der Erzähler, also Markus, der setzt dann hinzu und sagt, sie unterhielten sich über die Frage, wer von ihnen wohl der Größte und Bedeutendste sei. Eine Frage, die nicht im Sinne Jesu ist. Was wussten sie? Und Jesus sagt dann, als Anregung für die Jünger, dass sie doch weiterkommen könnten. Es geht doch gar nicht darum, wer von euch der Größte ist. Es geht darum, wer von euch dienen lernt, der wird der Größte werden, der Bedeutendste. Und dann zeigt er auf ein Kind und sagt, nehmt solch ein Kind auf, dann lernt ihr dienen, so wie ich es meine. Eine andere Situation. Jesus ist bei einem Pharisäer zu Gast mit vielen anderen Gästen. Ein Festmahl wahrscheinlich. Also ist es nicht so, dass Jesus so einen heftigen Auseinandersetzung mit den Pharisäern hatte, dass er nicht mehr eingeladen wurde. Er war zu Gast, er war eingeladen. Und dann sitzt er da und beobachtet, wie die Gäste sich verhalten. Und er sieht, dass es welche gibt, die streben auf die Plätze neben dem Gastgeber. Weil da wird man ja gesehen. Da schauen die Menschen hin. Und wenn sie zum Gastgeber schauen, dann schauen sie auch auf die, die daneben sitzen. Und das sind die Plätze, da setzt sich nicht irgendjemand hin. Und als er das so beobachtet hat, macht er daraus eine kleine Lehre hinterher. Und redet zu den Menschen, das ist nicht gut, was die da machen. Also erstens ist es nicht gut und zweitens ist es unklug. Es könnte ja passieren, wenn jetzt angemeldete Gäste kommen, die dafür vorgesehen sind, dass sie da sitzen, dass die dann verschwinden müssen, die sich da einfach hingesetzt haben. Und das würde doch doof aussehen. Aber außerdem ist es sowieso keine gute Idee. Es geht ja nicht darum, dass ihr Ehrenplätze einnehmt. Und die Anleitung, die Jesus jetzt gibt, die finde ich bemerkenswert. Er sagt ihnen, wenn ihr es besser üben wollt, wenn ihr es besser machen wollt, dann macht es so. Ladet Leute ein, ladet Menschen zu euch ein, von denen ihr sicher seid, dass sie euch nicht wieder einladen können. Also arme, bedeutungslose Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, euch wieder einzuladen. Ladet diese Menschen ein, wo ihr nichts zurückbekommt, wo ihr auch nicht hinterher erzählen könnt. Also wisst ihr, bei wem ich letzte Woche zu Gast war? Das ist schon eine Sache. Und wo ich nächste Woche eingeladen bin und wer alles zu mir kommen wird, das zeigt meine Bedeutung. Und er sagt, geht zu denen hin, ladet die ein, die es euch nicht vergelten können. Dann übt ihr an der richtigen Stelle. Und die dritte Geschichte, die lese ich vor. Da kamen Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, zu ihm mit der Bitte: Lehrer, wir möchten gern, dass du uns das gibst, was wir von dir erbitten. Jesus fragte sie: Was soll ich denn für euch tun? Sie sagten: Gewähre uns das Recht, dass wir bei deiner Thronbesteigung neben dir Platz nehmen können. Einer zu deiner Rechten und der andere zu deiner Linken. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr wisst ja gar nicht, was ihr da verlangt. Seid ihr denn auch in der Lage, den Leidensbecher auszutrinken, den ich trinke, und euch der besonderen Taufe zu unterziehen, die ich auf mich nehme? Sie antworteten: Das können wir. Die sind selbstbewusst. Da sagte Jesus zu ihnen: Ja, ihr werdet den Becher austrinken, den ich trinke. Und die Taufe, der ich mich unterziehe, auch über euch ergehen lassen. Aber es steht mir nicht zu, die Plätze zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu vergeben, denn sie gehören denen, für die sie vorbereitet sind. Als die 10 anderen das hörten, wurden sie zornig auf Jakobus und Johannes. Jesus rief sie zu sich und sagte zu ihnen: Ihr wisst, dass die Leute von den Völkern als Herrschende angesehen werden. Die von den Völkern als Herrschende angesehen werden, sie unterdrücken. Und dass die Mächtigen ihre Macht gegen ihre Untergebenen ausnutzen. So geht es aber bei euch nicht, sondern der, der unter euch groß werden will, der soll euer Diener sein. Und wenn einer unter euch der Leiter sein will, dann soll er zum Knecht von allen werden. Denn selbst der ewige Menschensohn ist nicht in die Welt gekommen, um sich zu bedienen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sich selbst als Lösegeld für die ganze Menschheit zu geben. Also alle drei Geschichten gehen ums gleiche Thema. Menschen suchen Ehre, Ansehen. Und Jesus sagt: Natürlich, was wissen wir ja, darum geht es nicht. Zwei Sachen erstaunen mich bei diesen Erzählungen. Zum einen, dass die Jünger, obwohl sie 2 oder 3 Jahre mit Jesus unterwegs waren, zu diesem Zeitpunkt, noch nicht mehr von der Art Jesu angenommen haben, noch nicht tiefer geprägt sind, sondern immer noch mit diesen Dingen, mit diesen alten Dingen herumlaufen. Also zum Verständnis muss man dazu sagen, dass die Geschichte direkt vor dem Einzug in Jerusalem steht. Also zum letzten Weg sozusagen gehört, die Einleitung des letzten Weges ist. Die Jünger hätten schon, denke ich mir so, vielleicht mehr von Jesus übernehmen können oder vielleicht die Art Jesu hätte abfärben können. Aber so komplett ist das nicht geschehen. Sie haben diese alten Verhaltensweisen noch in sich. Das erstaunt mich. Mich erstaunt noch was, nämlich dass das berichtet wird. Warum steht das überhaupt in der Bibel? Wenn es nicht berichtet worden wäre, entsteht keine Erzähllücke. Da würde keiner sagen, da fehlt doch was, was ist denn da los? Hätte man einfach weglassen können. Keiner hätte sich gewundert. Das ist ziemlich anders als das, was wir heute denken, wie man Evangelium verkündet. Wenn wir uns gut zeigen, wenn wir wenig Fehler haben, wenn wir harmonisch zusammenleben, wenn es bei uns klappt miteinander, dann ist das doch die beste Voraussetzung, das Evangelium zu verkünden. Und in der Bibel wird dieses Verhalten, was so gar nicht im Sinne Jesu ist, das wird berichtet. Und Generationen, tausende Jahre später, weiß man das über die Jünger. Und dieses Evangelium macht Weltgeschichte. Die beiden Dinge wundern mich. Jetzt könnte ich eine eigene Predigt aus diesem letzten Punkt machen. Warum wird das berichtet? Dann könnte man richtig ein Fass aufmachen, aber dazu reicht die Zeit heute nicht. Das Fass lasse ich zu. Es gibt noch was, wo ich auch ein Fass aufmachen könnte, nämlich über die Frage von Jesus. Er fragt sie, könnt ihr denn den Leidensbecher trinken, den ich trinke? Ist eigentlich eine unerwartete Frage für mich an der Stelle. Und die Frage deutet auf was hin? Die deutet darauf hin, dass Jesus so indirekt andeutet, es gibt schon was, was Menschen tun können, um mir, na, wie soll ich sagen, um meinen Willen besonders nahe zu kommen. Und das sind aber nicht die Menschen, die besonders glänzen im menschlichen Sinne, sondern das hat was mit Leiden zu tun. Um Ehre geht es da sicherlich nicht, aber es geht um die Richtung, wenn Jesus sagt, wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es gewinnen. Also ich denke, dieser Gedanke spielt da eine Rolle. Auch da könnte man jetzt ein Fass aufmachen, aber auch dazu reicht die Zeit nicht. Ich möchte einen anderen Gedanken anbringen. Und zwar ist mir eine Frage gekommen. Ist das mit dieser Ehre, also das schreiben wir jetzt nicht erstmal. Diese Frage nach der Ehre, ist das wirklich ein Problem? Also, ist das ein Problem, außer zu denken, naja, das macht man nicht. Das gefällt Jesus nicht, das ist nicht anständig. Ist das ein größeres, sachliches Problem, hinter dem was Tieferes steckt? Und als ich mir das überlegt habe, da bin ich nicht sofort zum Schluss gekommen. Ich weiß nicht, mal legt ihr euch das bitte mal eine Karteikarte nur im Kopf ab, die will ich nicht abfragen, aber legt doch mal eine Karteikarte ab und schreibt auf diese Karteikarte im Kopf drauf, das ist das Problem der Ehre. Dieses Problem entsteht dadurch, dass ich nach Ehre suche. Außer dieser moralischen Frage macht man doch nicht. Würde mich total interessieren, ob irgendjemand jetzt wirklich was findet, das ist. Das ist es. Also ich habe da bestimmt, so ich glaube ein paar Tage später, ist es mir langsam eingefallen, worum es geht. Und ich will da jetzt... Ohne es lange auszuführen, sage ich jetzt einfach mal die Antwort, auf die ich gekommen bin. Das Problem ist, dass mein innerer Kompass falsch geht. Mein innerer Kompass, der mich leitet, was ich zu tun und zu lassen habe und wie ich es zu tun habe, der wird in die Irre geleitet, wenn ich als Ziel ausgebe, ich suche Ehre. Kompass, ich weiß nicht, also die jungen Menschen hatten wahrscheinlich ja noch nie einen echten Kompass in der Hand heute, könnte ich mir denken. Heute müsste man Navi sagen wahrscheinlich irgendwie so. Die Satelliten, die da über uns fliegen, die gehen falsch. Mein Navi zeigt mir nicht mehr die richtige Richtung an. Ich laufe in die Irre. Das ist das Problem. Entweder ich tue nicht mehr das, was ich tun sollte, oder andersrum, ich tue nicht, was ich tun sollte. Ich vermeide, was ich tun sollte. Ich richte mein Tun nicht danach aus, was richtig ist oder was von mir gewollt ist, was meine Begabung ist, was ich gut erfüllen kann, sondern ich richte mein Tun danach aus, wo finde ich Ansehen, wofür kriege ich Lob. Und das wird bei den Jüngern in dieser Geschichte ja sehr deutlich. Jesus ist auf dem Weg, auf seinem letzten Weg nach Jerusalem. Und er hat einen Wunsch an seine Jünger. Das wird während dieses Weges sehr deutlich. zum Beispiel beim letzten Abendmahl. Er sehnt sich danach, nach diesem Mahl mit seinen Jüngern. Er sehnt sich nach dieser Gemeinschaft. Und wonach Jesus sich sehnt, ist dieses: Ich bin nicht alleine unterwegs. Ich habe treue Menschen neben mir, die nicht ihr eigenes suchen, sondern die mich auf meinem Leidensweg begleiten, die mir zur Seite stehen. Und was er erlebt vor diesem Einzug in Jerusalem, ist, dass diese, dass zumindest zwei dieser Jünger, und nicht irgendwelche, sondern die wichtigen, die er auch mit auf den Berg der Verklärung zum Beispiel genommen hat, dass die sich um was ganz anderes Gedanken machen, dass die schon hinaussehen. Also ihr Blick geht ja schon nach oben, immerhin, das ist ja schon was. Ne? Ihr Blick geht nach oben und dann machen sie sich Gedanken darüber, wo werden wir wohl sitzen in seiner Ewigkeit. Da würde ich mich an Jesus Stelle total alleingelassen fühlen. Und das Erstaunliche ist die Reaktion wieder mal von Jesus. Die anderen 10 Jünger, die werden ärgerlich und wütend. Jesus wird nicht ärgerlich und wütend. Ich denke schlicht und einfach, Jesus kennt sie. Jesus kennt die Menschen und Jesus kennt seine Jünger. Und er weiß, dass sie so sind. Er regt sich nicht auf, er wird nicht zornig. Aber er sagt auch nicht, das kann so bleiben. Ist doch okay so. Er sagt auch nicht, wir schließen einen Kompromiss. Wisst ihr, so ein bisschen Ehre könnt ihr ja haben, aber das meiste sollte für mich da sein. Das ist eine total menschliche Lösung, ne? Politisch ist das oft angesagt, Kompromisse zu finden, in ethischen Fragen ja oft nicht. Jetzt hatte ich noch was im Kopf, was er nicht anbietet. Egal. Sondern Jesus gibt eine eigentlich unerwartete Antwort. Wir haben uns dran gewöhnt, weil wir wissen, dass das da steht. Aber ich wäre, wenn ich das nicht wüsste, dass das das Ende der Geschichte ist, wäre ich nicht so schnell drauf gekommen. Jesus weist auf das Dienen hin. Was hat denn jetzt Dienen mit Ehre zu tun? An der Stelle will ich nur die eine Bemerkung dazu machen. Dienen ist ja auch wieder so ein Riesending. Könnte man stundenlang drüber reden. Aber die eine Bemerkung gehört an die Stelle. Jesus sagt nicht nur dienen, sondern er meint eine spezielle Art dieses Dienens. Das Dienen, was im völlig ungesehenen Bereich geschieht. Also wo ich sicher sein kann, ich kriege da keine Ehre für. Und das wird am deutlichsten bei der Erzählung von dem Gastgeber. Ladet die Menschen ein, die euch nicht wieder einladen können. Also dient denen, von denen nicht zu erwarten ist, dass sie euch irgendwie Anerkennung in der Gesellschaft zukommen lassen werden. Dass da was draus folgt. Dass ich hinterher beim Kaffeetrinken sitzen kann und erzählen kann, wer bei mir war. Dieses Dienen im ungesehenen Bereich, das ist das, was Jesus seinen Jüngern empfiehlt. Also im Grunde sagt er ihnen nur, übt. Übt auf der anderen Seite. Es geht darum, er verdammt sie nicht. Ne? Er sagt nicht, was seid ihr für doofe Leute? Warum habt ihr das nicht längst kapiert? Oder strengt euch mal moralisch an, gebt euch jetzt mal richtig Mühe, so geht das nicht weiter. Das würde den Blick auch genau auf die falsche Richtung lenken. Wenn ich was lernen will, dann soll ich nicht dahin schauen, was ich nicht tun soll, sondern wenn ich lernen will, dann soll ich dahin schauen, was es zu lernen gibt. Wenn ich was falsch geschrieben habe, soll ich es nicht dreimal falsch schreiben und mir sagen, so soll ich es nicht schreiben, sondern so soll ich es richtig schreiben. Und deswegen sagt Jesus, gibt Jesus seinen Jüngern eine Übung mit auf den Weg. Übt euch auf der richtigen Seite, auf der Seite, wo es nicht um Anerkennung geht. Ich fand es total spannend. Ich bin drauf gekommen, ich könnte mir ja diesen Weg, den Jesus jetzt mit seinen Jüngern zusammengeht, den Einzug nach Jerusalem und was danach kommt, mal ansehen. Und dann wird das nochmal ganz enorm deutlich, ist es für mich geworden, wenn ich mir den Zusammenhang darstelle. Es gibt ja nicht nur die Ehre, die mich irreführen kann. Und einige Dinge von denen, die uns als Menschen irreführen können, die sind tatsächlich auf diesem Weg deutlich zu sehen. Am Anfang steht diese Ehrenfrage. Dann kommt der Einzug nach Jerusalem. Und mit diesem Einzug in Jerusalem haben ja viele damals und sicherlich auch die Jünger mehr oder minder die Frage der Macht verbunden. Jetzt wird Jesus die Macht ergreifen. Jetzt ist es soweit. Das ist auch so ein Ding. Was meinen inneren Kompass in die Irre führt. In Gethsemane, da wünscht er sich von seinen Jüngern, dass sie mit ihm wachen und beten. Und die Müdigkeit kommt über sie. Und er wird von ihnen alleine gelassen. Das ist die Trägheit. Dann kommt der Verrat des Judas um ein paar Silberlinge willen. Also was ihm im Kopf steht, ist das Geld. Und dann können wir noch an den Verrat denken des Petrus und was ihn dort erreicht, ist einfach die Angst. Also alles Dinge, wo die Jünger etwas tun, was sie lassen sollten. Oder andersrum etwas lassen, was sie tun sollten. Und dafür gibt es innere Motive. Da läuft der Kompass falsch. Und in diese Richtung, da gehört die Ehre hinein. Also dass natürlich Geld und Macht und Angst uns fehlleiten können, das ist klar. Aber die Ehre gehört genauso in diese Reihe. Und die Aussage ist jetzt nicht etwa, dass die Jünger besonders schlechte Menschen wären, sondern sie sind ganz normale Menschen. Vielleicht auch besser als normal. Und das ist auch nicht alles, was die Jünger kennzeichnet. Ich könnte jetzt eine neue Seite aufmachen und könnte die positive Liste hinschreiben. Aber heute war halt das Thema Ehre vorgegeben. Mit ganz normalen, fehlbaren Leuten geht Jesus seinen Weg zum Kreuz. Und das kann man sich, das muss ich mir vor Augen stellen. Das sind seine Begleiter. Mit denen geht er den Weg. Ich könnte eine positive Liste schreiben, das mache ich jetzt nicht, aber ein Wort will ich nach ihm schreiben. Man könnte nämlich einmal auf Jesus gucken. Bei Jesus ist diese Liste viel kürzer. Was leitet Jesus innerlich an? Der hat ja auch einen inneren Kompass. Und dieser innere Kompass von Jesus, der heißt schlicht und einfach, dein Wille, Vater, dein Wille, Gott. So läuft Jesus diesen letzten Weg und überhaupt sein ganzes Leben hindurch. Das ist sein Kompass, das ist sein Navi. Das ist jetzt, ich wollte das nicht so negativ stehen lassen, was Positives zum Schluss. Amen.